Domradio. Das Thema.
Podcast.
Wenn die Sommerferien angefangen haben, dann heißt das auch, viele Kinder und Jugendliche verreisen. Etliche tun das aber nicht alleine oder mit der Familie. Sie fahren als Gruppe in eine kirchliche Ferienfreizeit. Alleine aus dem Bistum Münster zieht es jährlich 40.000 junge Menschen in Zeltlager oder zu anderen Gruppenfahrten. Darum geht es heute in Domradio das Thema: Kinder und Jugendliche in kirchlichen Ferienfreizeiten. Die Sendung ist gestaltet von der Rundfunkarbeit im Bistum Münster. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Martin Wissmann. Domradio das Thema. Es geht um kirchliche Ferienfreizeiten. Was Sie da gerade gehört haben, das ist der Reißverschluss am Eingang eines großen Gruppenzeltes. Es steht in einem Landstrich, der heißt Hüseler Pennen und liegt zwischen Wald und Moor in der Nähe der Kreisstadt Vechta im Süden von Niedersachsen. Normalerweise grasen hier Kühe. Es wächst vor allem Gras. Hier und da steht ein Busch oder ein Baum. Man ist abseits der Zivilisation. Es gibt keinen Strom, kein fließend Wasser, kaum Handynetz. Mehr als eine Handvoll Gruppenzelte markieren hier nun einen großen Kreis auf der Wiese. Sie bieten alle wenig Komfort. Die Zelte haben nicht mal eine Plane als Boden. Die Feldbetten stehen im hohen Gras. Etwas abseits, windabgewandt natürlich, drei Dixi-Klos. Zwischen den Zelten gibt es eine große Freifläche. Hier stehen unter freiem Himmel ein paar Bierzeltbänke. Die Platzmitte markiert ein hölzerner Mast mit einem Kreuz auf der Spitze und etwas tiefer baumelt ein Wimpel. Das Ganze ist das Zeltlager der Messdiener aus Kloppenburg. 14 Tage lang verbringen hier 50 Mädchen und Jungen im Alter von 9 bis 14 ihre Ferienfreizeit. Gut ein Dutzend junger Erwachsener, alles Ehrenamtliche aus der Kirchengemeinde St. Josef, sind als Betreuer, Kochleute oder Leiter dabei. Als mein Kollege Johannes Hörnemann das Lager mit dem Mikro in der Hand besucht, wartet die Gruppe auf das Mittagessen. Einige Kinder fangen sich gegenseitig, andere spielen Karten oder erzählen sich Witze. Die Stimmung ist gut. Emma, Moritz, Jule und Liam schildern, was ihnen hier gefällt.
Wir haben Spielegruppen, dann fahren wir zum Beispiel mit dem Fahrrad in die Stadt. Ich weiß nicht, wie das Spiel heißt, aber da müssen wir diese Leiter irgendwo in der Stadt suchen.
Man macht eigentlich immer was zusammen. Es gibt keine Sachen, wo einer was alleine macht und eigentlich macht jeder was mit jedem.
Es ist halt so ohne Eltern und man ist halt viel freier als zu Hause.
Die Leiter sind sehr cool drauf und wir fahren immer irgendwo schön hin und dann machen wir uns immer einen schönen Tag hier im Zeltlager.
Nein, das ist kein Musikunterricht. Das Küchenteam hat einige Kinder motiviert, beim Umrühren mitzuhelfen, damit der Zitronentee auch richtig lecker wird. Und dann ist das beliebte Zeltlagergetränk fertig. Zeit für das Tischgebet.
Im Namen des Vaters und Sohnes, Heiligen Geistes, Amen. Auf dem Felde wächst das Brot, bewahrt vor Hunger und vor Not. Dankbar werden wir das Essen und die Armen nicht vergessen. Amen.
Lob sei Christus in Ewigkeit. Amen.
Für die Kinder ist das ein Ritual. Wir haben sogar einige Kinder, die wollen dann auch selber vorbeten. Das müssen wir leider nicht machen, sondern die Kinder.
Dass das Beten so selbstverständlich ist, freut Lagervater Ralf. Inzwischen bildet sich vor dem Küchenzelt eine Traube. Es duftet appetitlich. Nach dem Essen geht's ans Spülen. Besonders die Bolognese-Reste an den Tellern sind eine Herausforderung. Dann müssen noch alle Abfälle des Tages in die Tonnen. Dafür entsteht eine Müllkette. Lagerleiter Simon sieht darin ein gutes Beispiel für das ausgeprägte Miteinander.
Da packen alle, da ziehen alle an einem Strang, verteilen sich alle, wird nicht gemeckert und dann macht man halt in der kompletten Gemeinschaft eine Aufgabe. Und das ist halt immer was sehr Schönes.
Der Gong hat die abendliche Lagerrunde eingeläutet. Alle setzen sich auf Bänke in den Kreis. Das Lagerfeuer brennt lodernd. Für Moritz kommt jetzt die schönste Zeit des Tages.
Am meisten Spaß macht mir hier meistens die Lagerrunden, weil danach ziemlich viele Spiele gespielt werden und auch mit Freunden am Lagerfeuer Karten spielen.
Die einbrechende Dunkelheit beschert den Kindern ein weiteres Highlight. Denn jetzt beginnt die besondere Zeit der Nachtwache. Gruppenleiterin Birte schildert, um was es geht.
Das ist halt immer so eine spannende Geschichte nachts, dass andere Gruppen, andere Vereine oder Kirche, also Gemeinden aus unserer Gegend oder auch Freunde, dass die halt nachts also hier kommen können, sich verstecken können und dann können die halt versuchen, den Wimpel vom Mast zu stehlen Und die kleinen Kinder, die Kinder dürfen dann halt Nachtwache machen und die haben halt die Aufgabe, Überfall zu schreien, wenn Menschen dann halt auf den Mast zulaufen.
Sind die Möchtegern-Wimpeldiebe erst lautstark entlarvt und das gelingt fast immer, dann brechen sie den spielerischen Angriff ab. Und die Kinder haben das gute Gefühl, den Wimpel als Zeichen der Gemeinschaft geschützt zu haben. Ein harmloses Spiel, betonen Betreuer Ralf und Gruppenleiterin Birte.
Es läuft hier alles total friedlich ab. Dieser Zusammenhalt hier im Lager, der ist phänomenal. Es gibt keine Streitigkeiten zwischen den Kindern, zwischen den Leitern. Und das ist wirklich eine ganz tolle Geschichte.
Das ist immer so gruselig, ein bisschen spannend. Das ist was anderes, als man auch zu Hause erlebt. Das ist, tanzt sozusagen aus der Reihe vom Normalen.
Viel erleben die jungen Menschen im Zeltlager der Messdienergemeinschaft St. Josef Kloppenburg. Welche Vielfalt an Reisezielen und inhaltlicher Gestaltung es bei kirchlichen Ferienangeboten insgesamt gibt, das erfahren Sie gleich.
Domradio, das Thema.
Ferienfreizeiten, die Pfarrgemeinden, Verbände oder Ordensgemeinschaften anbieten, sind sehr vielfältig. Johannes Wilde ist Diözesanvorsitzender des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend, kurz BDKJ, im Bistum Münster. Bei ihm hat sich meine Kollegin Ann-Christine Ladermann erkundigt, was es da alles so gibt.
Können Sie zusammenfassen und erklären, was gehört eigentlich alles zu einer kirchlichen Ferienfreizeit dazu? Was ist vielleicht so programmtechnisch ein Muss?
Was ganz klassisch ist, denke ich, ist, dass es sportliche Aktivitäten gibt und andere Aktivitäten, die so der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen entsprechen. Das ist ja die Zielgruppe, die wir erreichen wollen. Dementsprechend gestalten wir natürlich ein Programm, womit wir glauben, dass wir Kinder und Jugendliche erreichen. Und das ist dann spielerisch sportlich, aber auch vielleicht musikalisch oder mal handwerklich oder kreativ und da eben in einer sehr, sehr großen Bandbreite.
Was findet zum Beispiel abends oft statt? Was ist da so typisch?
Das ist auch sehr unterschiedlich und vermutlich auch unterschiedlich, je nachdem, wer der Anbieter ist. Bei den Pfadfindern gibt es ganz häufig natürlich ein Lagerfeuer. Das ist nicht exklusiv bei den Pfadfindern so, aber da findet das ganz regelmäßig statt. Und ansonsten das, was man sich vielleicht auch so vorstellt. Dann finden Spielshows statt, die teilweise von den Kindern mit vorbereitet werden. Oder es gibt irgendwelche Battles und Aufgaben gegen die Leiterrunden. Ähnlich wie bei Schlag den Raab zum Beispiel, dass die Kinder versuchen, ein Battle gegen die Leiter zu gewinnen oder wer das beste Stockbrot gestalten kann, dann gibt es so Toppings und dann gibt es hinterher eine Jury aus Kindern und Leitern, die bewerten, wer da das Coolste gemacht hat. Oder es werden Dinge aufgeführt, die so über den Tag gelaufen sind, also in einer sehr großen Bandbreite.
Sport haben Sie auch gerade schon angesprochen. Das ist ja oft etwas, was tagsüber stattfindet, Bewegung, Auspowern sozusagen. Was kommt da besonders gut an?
Die klassischen Sachen werden natürlich aufgenommen, aber wir versuchen da auch immer mal Trendsportarten einzusetzen. In den letzten Jahren ist dieses Frisbee Extreme so ein bisschen eingesetzt worden. Oder ich weiß, bei uns war immer ganz groß im Rennen auch Baseball zu spielen. Da hatten die Leute in der Schule irgendwie wenig Chance zu. Und wenn man dann im Ferienlager ist, hat man ja häufig mal die Chance, eine größere Wiese zu nutzen und da dann solche Spiele auch mal anzutesten. Also ganz verschiedene Sachen auszuprobieren.
Und können Sie eine Sache nennen, die vielleicht so besonders im Trend ist, die also in den letzten Jahren irgendwie auf jeden Fall dazugehört?
Ein Trend war, etwas mit neuen Medien zu machen. Und da gab es vor einigen Jahren ja den Trend des Geocachings und das ist jetzt ja auch auf das Smartphone gewandert. Und das ist was aktuell noch viel genutzt wird auf jeden Fall, dass wir versuchen auch über neue Medien Kindern Programme zu ermöglichen und da so ein bisschen die Umgebung dann zu erkunden. Oder aber auch, also der Bereich Medien, den im Lager aufzugreifen, dadurch, dass Kinder und Jugendliche da selber Fotos machen oder Videos drehen im Lager, das ist ja mit den neuen technischen Möglichkeiten ein bisschen leichter möglich, sowas heutzutage zu machen.
Können Sie so von den Zielorten noch ein, zwei Beispiele nennen, die vielleicht auch ein bisschen ausgefallener sind?
Ja, es gibt natürlich sowas Klassisches, das ist vielleicht die Schützenhalle im Sauerland oder auf Ameland. Dann gibt es natürlich viele Ferienlager, die auf den Zeltplatz fahren oder vielleicht auch nur auf eine große Wiese, wo man selber noch seine ganze Infrastruktur aufbauen muss. Es gibt aber auch Gruppen, die zum Beispiel sich an irgendeinem Ort einfach auf den Weg machen und dann schauen, wo es sie so hintreibt. Also die vielleicht gar kein festes Ferienlager mit einem festen Standort haben, sondern die wandern oder mit dem Fahrrad unterwegs sind oder vielleicht auch im Laufe des Lagers mal schauen, wie sie sich so fortbewegen können und wo sie dann mal so landen. Und darüber hinaus gibt es natürlich auch immer mal große Austausch-Ferienlager bei den Pfadfindern. Das ist mein Heimatverband und dementsprechend kann ich da immer viel erzählen, gibt es große Lager mit internationalen Begegnungen. Da waren zum Beispiel im letzten Jahr einige Pfadfinder in Japan und das ist natürlich ein bisschen was Ausgefalleneres. Ich selber war in vielen europäischen Ländern, in Schottland, in Frankreich, in Italien, war ich in Polen und in Schweden zum Beispiel. Also das ist sehr, sehr vielfältig. Es gibt natürlich auch interkontinentale Reisen und es gibt auch Fahrten, die vielleicht näher am Ort bleiben. Also für Gruppen, die zum Beispiel finanziell schlechter gestellt sind, gibt es dann da auch günstigere Angebote. Oder vielleicht auch für Gruppen, die nicht die Möglichkeit haben, so einen riesengroßen Aufwand oder so einen zeitlichen Aufwand in Kauf zu nehmen. Deswegen ist auf jeden Fall für jeden was mit dabei.
In den vergangenen 2 Jahren haben ja auch immer mehr Kinder und Jugendliche, die aus Krisengebieten geflüchtet sind, an kirchlichen Ferienfreizeiten teilgenommen. Wie gehen Sie auf diese besondere Zielgruppe ein?
Uns ist vor allem wichtig, dass wir darauf eingehen. Und da gibt es Erfolgsgeschichten und da gibt es natürlich auch Sachen, die es ein bisschen schwierig machen. Ich habe von einem jungen Mann erzählt bekommen, dass sie in ihr Lager gerne geflüchtete Kinder und Jugendliche mitnehmen möchten. Und dann haben sie einen Elternabend gemacht und da versucht, einer syrischen Mutter zu erklären, was ein Ferienlager ist. Und das ist vielleicht gar nicht so ganz leicht. An vielen Stellen kriegen wir aber mit, dass das gut funktioniert. Und uns ist an der Stelle wichtig, dass die Kinder einfach so mitfahren können, wie alle anderen auch. Also irgendwann kam so dieser Trend, dass man jetzt Inklusion machen soll. Und für uns Ferienlager war das klar, dass wir das immer machen. Also jeder kann mitfahren. Das können Menschen machen mit Behinderung. Und das können natürlich auch Menschen machen, die geflüchtet sind zu uns. Und da tun sich neue Herausforderungen auf. Also wenn wir jemanden mit einem Rollstuhl dabei haben, dann ist das möglich. Und an mancher Stelle ist das herausfordernd. Und dasselbe ist natürlich, wenn wir jemanden haben, der geflüchtet ist und nach Deutschland kommt, mit dem wir vielleicht nicht so ganz leicht kommunizieren können. Aber auch der hat Spaß, am Lagerfeuer zu sitzen, Fußball zu spielen oder mit den anderen Kindern im Freibad zu planschen.
Kirchliche Ferienfreizeiten sind also unglaublich vielfältig. Das gilt für die Reiseziele, für das Programm und auch für die Teilnehmer. Das hat Ann-Christin Ladermann bei Johannes Wilde erfragt. Er ist Diözesanvorsitzender des Bundes der deutschen katholischen Jugend im Bistum Münster. Viele Veranstalter haben ihre Ferienfreizeiten längst für Mädchen und Jungen geöffnet, die nicht aus dem eigenen Verband oder der eigenen Kirchengemeinde stammen. Wie es ist, woanders, also in einer fremden Gruppe mitzufahren, darum geht es gleich nach den Nachrichten. Domradio das Thema. Mehr als 600 kirchliche Ferienfreizeiten für Kinder und Jugendliche starten jährlich alleine im Bistum Münster. Veranstalter sind katholische Kirchengemeinden, Verbände oder Ordensgemeinschaften. Immer mehr dieser Fahrten stehen allen Kindern und Jugendlichen offen. Teilnehmer müssen also nicht der veranstaltenden Gruppe angehören. Damit man die passende Ferienfreizeit für sich finden kann, gibt es das Internetportal www.jugendliche-reisen.de. Anna ist heute 19 und war mit einer Ferienfreizeit in Norditalien unterwegs, die sie darüber gefunden hat. Ich habe sie in Rede getroffen.
Anna, sag mal, warum hast du dich überhaupt dafür entschieden, so einen Urlaub mit einer Ferienfreizeit zu machen?
Also ich war damals 15 und wollte mit einer Freundin zusammen wegfahren. Und auch unseren Eltern und uns war es wichtig, dass wir in irgendwie einer gesicherten Umgebung wegfahren. Dass wir nicht einfach nur eine Nummer auf dem Papier sind, die mitfährt, sondern dass wir die Leute und die Leiter, mit denen ein engeres Verhältnis haben. Um sowohl unsere Eltern als auch uns ein bisschen abzusichern und im Vorfeld schon Leute schon kennenlernen zu können.
Du hast dich dann aber auch noch entschieden, eben mit einer kirchlichen Gruppe zu fahren. Gab es da einen besonderen Grund für?
Mein Papa hat mich darauf gebracht, auf jugendliche-reisen.de zu gucken. Und da haben wir gesehen, dass die kirchlichen Angebote zum Teil einfach interessanter und cooler klangen als die anderen. Das hat mich auch überrascht, aber wir haben uns letztendlich für ein Angebot entschieden, unabhängig davon, dass es kirchlich war, weil wir was Besonderes haben wollten. Wir sind damals nämlich auf eine Fahrradfreizeit gefahren. Wir sind mit dem Fahrrad vom Brennerpass runter zum Gardasee gefahren. Und wir wollten halt einen sportlichen Urlaub haben. Und da war die Kirche halt der Ort, der es uns angeboten hat.
Und wie war das für euch, ja, mit einer Gruppe aus einer anderen Pfarrei, also mit ganz Fremden unterwegs zu sein?
Also wir hatten ein Vortreffen, wo wir die Leute schon grob kennenlernen konnten. Also die Leute kannten sich auch nicht alle vorher. Klar, es sind auch Freunde zusammen weggefahren, aber ich hatte ja auch die Freundin, mit der ich da war. Aber ansonsten waren wir ab dem ersten Tag zusammen da. Also man hat sich im Bus schon unterhalten, weil wir sind ja das erste Stück mit dem Bus gefahren. Und die Leute waren offen, haben uns aufgenommen, haben gefragt, wo wir herkommen, was wir so machen. Und es hat gar keine Rolle gespielt, dass wir nicht aus dem Ort kamen, weil die waren auch zum Teil auf unterschiedlichen Schulen. Und dann war es letztendlich ganz egal, aus welchem Ort du kamst. Am ersten Tag sind wir klatschnass geregnet worden und kamen abends zusammen in dieser Turnhalle an, saßen dann da zusammen und haben gegessen. Und es kam mir so vor, als würde ich die Leute schon länger kennen als nur einen Tag.
Du hast schon so erste Erlebnisse gerade geschildert. Wenn du noch mal weiterdenkst, was waren denn so die schönsten Sachen, die du bei diesem Urlaub erlebt hast, bei dieser Ferienfreizeit?
Die schönsten Sachen waren, glaube ich, die Ausflüge, die wir vom Gardasee aus gemacht haben. Wir sind vom Gardasee nämlich ohne Gepäck. Das ist deutlich erleichternder. Sind wir auch ohne Gepäck halt. Haben wir ein paar Touren gemacht in ein paar umliegende Orte. Also das schönste Erlebnis war dieses abendliche Zusammensein, dieses Gruppengefühl. Ich habe abends mit den Jungs immer Doppelkopf gespielt. Das gemeinsame Essen, das gemeinsame Kochen, auch dass sich die Leute langgelegt haben, dass mir die Leute geholfen haben, mein Fahrrad den Berg hochzuschieben, als ich nicht mehr konnte. Einfach dieses Gemeinschaftsgefühl, was ich so vorher noch nicht erlebt hatte in der Ferienfreizeit.
Nun war das ja eine Freizeit von einer katholischen Kirchengemeinde. Habt ihr das auch irgendwie gemerkt unterwegs?
Ich muss sagen, wir haben keine religiösen Impulse gemacht, haben wir eher weniger gemacht. Aber ich finde halt, dadurch, dass wir so zu einer Gemeinschaft zusammengewachsen sind, die sich gegenseitig geholfen hat, die aufeinander Acht gegeben hat, haben wir dadurch diese Werte, die die katholische Kirche auch vertritt, irgendwie schon gezeigt. Also dadurch, dass man sich geholfen hat, dass wir aufeinander Acht gegeben haben und dass so keiner zurückgeblieben ist. Wir waren halt eine Gemeinschaft und nicht, wie es oft vorkommt, kleine Grüppchen, sondern wir waren eine Gruppe.
Wenn man dich so reden hört und wenn man sieht, wie du dabei strahlst, dann war das eine ganz tolle Erfahrung für dich. Warum wirst du das weiterempfehlen? Warum sagst du anderen, die dich fragen, fahr da doch mal mit?
Also mir persönlich war es, mir ist es wichtig, dass ich Spaß im Urlaub habe. Und ich hatte auf der Seite halt einen Spaß, eine tolle Gruppe, ein tolles Erlebnis. Es war super anstrengend, mit dem Fahrrad zu fahren. Und ich würde es wieder tun, aber ich habe es deutlich unterschätzt zum Anfang. Aber es war einfach so eine coole Zeit. Und ich finde, das grenzt sich halt ein bisschen von diesen normalen Reisen ab, wo man dann hinfährt und sich betrinkt und jeden Abend zur Party geht. Ja, wir haben auch ein Bierchen getrunken, saßen zusammen aber es war halt mehr die Gemeinschaft, die zählte und nicht, dass du irgendwer unter irgendwem warst. Und deswegen würde ich immer eine Kirchenfreizeit oder generell diese kleineren Freizeiten von anderen Gemeinden weiterempfehlen, weil man dort halt, finde ich, ein Gefühl von Gemeinschaft entwickeln kann und halt nicht nur Party machen kann.
Wenn sie von dieser Ferienfreizeit in Norditalien erzählt, dann lächelt Anna heute noch. Dass Kinder und Jugendliche in kirchlichen Ferienfreizeiten so positive Erfahrungen machen, das ist eines der Hauptziele, die von den Veranstaltern formuliert werden. Was in der Hinsicht noch angestrebt wird, das schauen wir uns als nächstes an.
Domradio, das Thema.
Um kirchliche Ferienfreizeiten geht es heute in Domradio, das Thema. Im Bistum Münster kümmert sich die Fachabteilung für Kinder- und Jugendpastoral auch um dieses Aufgabenfeld. Gerd Büscher arbeitet dort im Regionalbüro Ost. Eine seiner Aufgaben ist es, die Veranstalter von Ferienfreizeiten zu beraten und zu unterstützen. Mit ihm sprach meine Kollegin Kerstin Reikersdorfer.
Was sind Ziele kirchlicher Ferienfreizeitmaßnahmen?
Also ich denke, wichtigstes Ziel für die Ferienfreizeiten ist, dass die Kinder da eine gute Zeit haben, um sich zu erholen, um einfach gemeinsam Freizeit zu verbringen und gemeinsam Spaß zu haben. Wo sie Natur erleben, wo sie auch Erfolge außerhalb von Schule haben, wenn sie gemeinsam ihre Freizeit gestalten, indem sie Dinge ausprobieren, spielerisch neue Sachen kennenlernen, das Programm mitgestalten. Also da ist so Partizipation ein großes Stichwort, wo die Kinder einfach auch lernen, Verantwortung zu übernehmen, so für das, was sie gemeinsam tun wollen. Aber auch mit den alltäglichen Dingen, die dazugehören, wenn es nämlich darum geht, die Essensversorgung zu organisieren. Das fängt beim Küchendienst an, wo der Tisch gedeckt wird, abgeräumt wird, wo oftmals in der Küche auch geholfen wird, manchmal das Kartoffeln schälen und die verschiedenen Dienste, also bis hin auch das Reinigungsaufgaben, also Sanitäreinrichtungen, dass die gemeinsam geputzt werden, dass man einfach da auch eine gemeinsame Verantwortung übernimmt.
Funktioniert das oder gibt es da manchmal Probleme?
Die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist eigentlich, dass das schon sehr gut funktioniert. Natürlich sind das immer wieder mal Diskussionen und manch einer muss sich erst am Anfang überwinden. Aber ich denke, gerade wenn es eben als positive gemeinsame Aufgabe gesehen wird, dann funktioniert das wirklich sehr gut.
Jetzt ist ja ein wichtiger Punkt auch das Erleben von Gemeinschaft. Können Sie hier Beispiele nennen?
Ja, ich glaube, ein wesentlicher Punkt so in den kirchlichen Ferienlagern ist wirklich ein ganz unterschiedliches Programmangebot, sodass jedes Kind auch die Möglichkeit hat, mit seinen Fähigkeiten, mit dem, was ihm nahe ist, vorzukommen im Ferienlager. Also ich bringe mal den Vergleich vielleicht im Sportlichen oder so, da geht es dann darum, eine bestimmte Leistung zu bringen und wer in der Mannschaft dann vielleicht nicht so stark ist, der erfährt das natürlich dann auch, ich sag mal, im schlimmsten Falle natürlich auch so, dass es dann eben keinen Spaß mehr macht. Im Ferienlager ist eigentlich oft eine Möglichkeit, verschiedene Sachen auszuprobieren. Da ist es mal der Sport, aber auch mal kreative Sachen, gemeinsames Singen, gemeinsame Aktionen, vielleicht auch mal sogar politische Themen, wo die Kinder so herangeführt werden, an Verantwortung auch über eben das eigene nahe Umfeld hinaus, sowas kennenzulernen, eine Weltarbeit, sowas taucht also in unterschiedlichen Bereichen auch in Ferienlagern auf.
Jetzt sind es ja kirchliche Ferienfreizeiten, das heißt, ich nehme an, es wird auch über Gott gesprochen. Was sind da so Themen, Fragen, Bedürfnisse, Anliegen?
Ja, ich glaube, die Chance im kirchlichen Lager ist tatsächlich, dass Kinder und Jugendliche in Kontakt mit Kirche kommen können, auf eine Art und Weise, die sie anspricht. Wenn nämlich dann vielleicht die Pastoralreferentin oder der Kaplan im Ferienlager vielleicht auch über mehrere Tage mal dabei ist und man kann ihn als Mensch oder sie als Mensch kennenlernen im Miteinander, im Alltäglichen, dann gibt das Zeugnis von Christsein, wie das heute gehen kann. Und die Kinder können das ganz hautnah erleben, was ja sonst im Alltag wirklich kaum vorkommt. Sicherlich sind Lagergottesdienste, Wortgottesdienste oder Impulse auch am Morgen oder am Abend in unterschiedlicher Tradition in den Lagern. Und das sind auch gute Beispiele, wo Kinder dann bedarfsgerecht auch an Kirche und an Glauben herangeführt werden können.
Haben kirchliche Ferienfreizeiten bestimmte Alleinstellungsmerkmale?
Ja, ich glaube schon, natürlich zum einen dadurch, dass sie katholische oder kirchliche Ferienfreizeiten sind, ist es schon nochmal eine bestimmte Atmosphäre, die oftmals geprägt wird. Es ist sicherlich so, dass es unterschiedliche Prägungen gibt in den Ferienlagern. Also je nachdem, welche Traditionen es in der einzelnen Pfarrei oder dem Jugendverband gibt, was das Profil angeht, tritt das mal mehr, mal weniger zum Vorschein. Ich glaube, insgesamt ist der Bereich der Ferienfreizeiten, die in diesem Non-Profit-Bereich, sage ich jetzt mal allgemein, stattfinden, einfach ein Alleinstellungsmerkmal, dass nämlich wirklich ein Schwerpunkt darauf gelegt wird, dass das für Familien finanziell tragbar ist und nicht eben mit dem Urlaub vergleichbar, den man ansonsten vielleicht auch als Familie mit mehreren Kindern finanziell bestreiten müsste.
Sie haben jetzt schon das Thema Geld angeschnitten. Gibt es sozial gestaffelte Teilnehmerbeiträge?
Ja, da gibt es auch Variationen natürlich von bis. Also es gibt gerade im Kinderbereich oftmals günstige Angebote, die wirklich dann auch über ein oder zwei Wochen gut zu finanzieren sind, glaube ich, für die allermeisten Familien finanzierbar sind. Und dann sind das Beträge zwischen 150 Euro bis natürlich dann auch höher rauf. Also je nachdem, wo die Fahrten hingehen. In Sauerland ist es dann eher günstiger, wobei das nicht abträglich ist für eine gute Ferienfreizeit. Man kann das nicht pauschal natürlich sagen, aber es gibt in vielen Freizeiten Ermäßigungen, auch für Geschwisterkinder beispielsweise, also dass das zweite und dritte Familienmitglied dann auch günstiger mitfahren kann. Es gibt eigentlich in jeder Pfarrei und auch in den Jugendverbänden Möglichkeiten, nochmal den Teilnehmerbeitrag individuell zu reduzieren. Also wenn man da auch die Verantwortlichen anspricht, dann gibt es immer Möglichkeiten, über die Gemeinde einen Zuschuss zu bekommen. Grundsätzlich gibt es Fördergelder über die Kommunen und auch über das Land, die allerdings in den letzten Jahren leider eher nach unten gegangen sind, sodass das über die Verbände oder Vereine dann ausgeglichen werden muss.
Dass es für viele Eltern gut bezahlbar ist, ein oder auch mehrere Kinder bei einer kirchlichen Ferienfreizeit mitfahren zu lassen, das liegt auch daran, dass in diesem Bereich mehr als 5000 Frauen und Männer ehrenamtlich engagiert sind. Warum sie das tun und was ihnen daran Freude macht, darum geht es in der zweiten Stunde unserer heutigen Sendung. Ein Dutzend großer Zelte, Lebensmittel, um 70 Menschen zwei Wochen lang zu verpflegen, Kochutensilien und vieles mehr. Wenn es in ein Ferienlager geht, ist ganz viel zu besorgen und zu organisieren. All dies und viel mehr leisten bei kirchlichen Ferienfreizeiten Freiwillige. Warum sie sich hier engagieren, darum geht es in der kommenden Stunde bei Domradio das Thema. Was treibt Menschen dazu, Jahr für Jahr zwei oder drei Wochen ihres Urlaubs dafür zu verwenden, um sich in kirchlichen Ferienfreizeiten zu engagieren? Im Bistum Münster gibt es mehr als 5000 Ehrenamtliche in diesem Bereich. Eine davon ist Pia Hinse. Sie ist 22 Jahre jung, sie studiert Grundschullehramt und engagiert sich schon seit 2012 im Ferienwerk der Kirchengemeinde Anna-Katharina Coesfeld. Sie fuhr jetzt schon mehrfach als Betreuerin mit, sie gehört dem Vorstand an und sie ist in diesem Jahr als Kochfrau dabei. Mit ihr sprach meine Kollegin Michaela Kiepe.
Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, ins Ferienlager als Betreuerin mitzufahren?
Ich bin als Kind schon mitgefahren und dann war man als Kind irgendwann zu alt und wollte darauf aber nicht verzichten. Und dann haben uns die Betreuer auch schon angesprochen, ob man sowas nicht machen möchte. Und ja, da haben wir es auf jeden Fall gemacht, weil ein Sommer ohne Ferienlager ist nicht das gleiche wie das mit Ferienlager.
Wie alt warst du da?
17.
Und wie hat dir das gefallen, beim ersten Mal im Ferienlager als Betreuerin zu sein? Und welchen Unterschied macht es, ob du als Kind oder als Betreuerin mitfährst?
Also es hat mir auch super gut gefallen, aber es war ganz anders. Also es ist halt einfach ein ganz anderer Blickwinkel. Als Kind hast du einfach die ganze Zeit nur Spaß und machst beim Programm mit und lässt dich überraschen, was der Tag so bringt. Und als Betreuerin planst du halt den Tag und kümmerst dich um die Kinder und guckst, dass es jedem Kind gut geht und dass du jeden im Blick hast. Und ist einfach eine ganz andere Seite des Ferienlagers.
Warum bist du als Betreuerin mitgefahren? Was hat dich daran fasziniert?
Also zum einen macht das total viel Spaß, 2 Wochen einfach ganz abgeschieden zu sein und jeden Tag einfach den ganzen Tag irgendwelche Spiele zu spielen. Man ist komplett frei von jeglichen Erwartungen und hat halt mit den Kindern die ganze Zeit total viel Spaß. Und man freut sich halt auch, wenn das Programm bei den Kindern gut ankommt. Und zum anderen fahre ich halt auch 2 Wochen mit meinen Freunden mit. Also die anderen Betreuer und sind ja auch meine Freunde. Und es ist ja auch 2 Wochen Zeit, die man mit seinen Freunden halt verbringt.
Aber die Kinder sind dir schon besonders wichtig.
Ja, die Kinder sind halt einfach super witzig immer. Und die freuen sich halt über alles, was man auch plant und organisiert. Ja, das ist ein gutes Gefühl, wenn die mit dem Grinsen nach Hause fahren.
Du hast ja jetzt schon öfter, warst du als Kind oder als Betreuerin mit. Siehst du irgendeine Entwicklung oder verschiedene Entwicklungen? Was hat sich verändert bei Ferienlagern?
Aus Betreuersicht hat sich auf jeden Fall verändert, dass man sich mehr vorbereiten muss mittlerweile. Also als ich damals mitgefahren bin, wir haben uns regelmäßig getroffen, um unser Ferienlager an sich vorzubereiten. Und ich habe noch einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht. Und heute kommt zusätzlich halt noch dazu, dass man einen Präventionskurs machen muss gegen sexuelle Gewalt und einen Gruppenleiterkurs. Das ist auch nochmal ein zeitlicher Aufwand von, ich glaube, 2 Wochenenden.
Genau. Und hat sich bei den Kindern was verändert?
Ja, also zum einen die Altersstruktur finde ich ein bisschen. Früher war es halt oft, dass es wirklich Kinder von 8 bis 16 mitgefahren sind, durchgängig. Und jetzt ist es halt oft so, dass sie mit 15, 16 in den Süden fahren mit anderen Organisationen, in so einen Partyurlaub eher.
Hast du noch weitere Veränderungen im Laufe der Zeit erlebt?
Ja, ganz stark natürlich der Gebrauch von Handys. Also früher war das so, man hatte da ein Festnetztelefon und jedes Kind hat abends, wenn es mochte, mal eben kurz bei Mama angerufen. Aber da draußen 20 Kinder auch noch aufs Telefon gewartet hat, war das, hallo Mama, mir geht's gut, bis morgen. Und heute ist es so, dass wir wirklich, also dass jedes Kind im Prinzip ein Handy hat und wir die auch einsammeln über Tag und abends für eine Stunde rausgeben, weil wir halt ganz stark merken, dass sie halt auch weniger am Geschehen teilnehmen, wenn die ihr Handy dabei haben. Also man hatte halt auch gar nicht unbedingt Netz, wo wir sind, weil das auch sehr abgelegen oft ist. Und dann macht das die Kinder oft noch verrückter, wenn die die ganze Zeit rumrennen und irgendwo dieses Signal suchen oder ihre Spiele spielen. Und das haben wir einfach beobachtet, dass sie viel entspannter sind und viel mehr miteinander spielen, wenn die Handys halt nicht 24 Stunden dabei sind. Mhm. Ja.
Findest du so einen regelmäßigen täglichen Kontakt zu den Eltern wichtig?
Ich glaube, das muss jeder so für sich wissen. Für mich war das nie wichtig. Also meine Mutter hat immer nach dem Motto, wenn man nichts hört, geht's dem Kind gut. Und so war das auch irgendwie. Also nach einer Woche hat man mal gedacht, oh Mann, man muss sich eigentlich mal melden und sagen, dass es einem gut geht. Dann hat man kurz angerufen oder kurz eine SMS geschrieben, ja, ist alles gut. Und dann ist man nach 2 Wochen wiedergekommen. Also ich finde, die Tage vergehen auch so unfassbar schnell, dass man gar nicht unbedingt dann noch Zeit hat, irgendwen zu informieren. So. Wenn das für andere wichtig ist, ist das, finde ich, auch in Ordnung. Schwierig wird es dann halt immer nur, wenn dadurch halt irgendwie so ein Heimweh gefördert wird oder so. Ja. Also manchmal haben wir zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass Eltern dann gesagt haben, oh, Oma und Opa waren heute da und die haben gesagt, die vermissen dich so sehr und die Hunde, die jammern schon, weil du nicht da bist. Ja, das gibt den Kindern ein total schlechtes Gefühl dann irgendwie. Die sind dann da auch oft ja so in ihrer Welt und wenn es dann heißt, okay, jetzt gibt es eine Stunde, für eine Stunde das Handy, dann werden die da auch so rausgerissen wieder, weil die dann, jeder nimmt sein Handy, ja okay, dann nehme ich auch mein Handy und dann muss ich mich da jetzt überall melden und dann muss ich das Handy auch wieder abgeben und wieder in die andere Welt finden. Also es ist immer schwierig auf jeden Fall mit Handys.
Ist es manchmal so, dass die Eltern die Kinder mehr vermissen als die Kinder die Eltern?
Also auf jeden Fall. Also einmal hatten wir auch wirklich den Fall, da wurde ein Kind abgeholt, weil die Mama es zu sehr vermisst hat. Also das ist auf jeden Fall. Und auch oft, dass es rückgemeldet wurde, wir haben das früher 14 Tage gemacht, das Lager, dass Eltern ihren Kindern oft eher 10 Tage zutrauen. Wir haben das jetzt auf 10 Tage reduziert und haben von den Eltern auf jeden Fall auch positive Rückmeldungen dafür bekommen. Mhm. Ja.
Gibt es ein Erlebnis, an das du dich besonders gerne erinnerst oder ist dir irgendwas Besonderes im Kopf geblieben?
Also ein Erlebnis kann ich da jetzt gar nicht nennen, weil irgendwie jeder Tag ist anders und jeden Tag passiert irgendwas. Nichts läuft so wie geplant irgendwie. Und es ist einfach jeden Tag total witzig. Deswegen ein Erlebnis, Nee, gibt's da so gar nicht. Also passiert total viel immer.
Und das ist auch deins, das magst du?
Ja, das ist auf jeden Fall das Highlight des Jahres, ja.
Und wie lange möchtest du das noch machen?
Ja, also Kochfrau kann man ja auf unbestimmte Zeit sein.
Ja, dann wünsche ich dir ganz viel Spaß in diesem Sommer als Kochfrau in Oberhinneborn.
Ja, danke schön.
Michaela Kiepe hat mit Pia Hinse gesprochen, einer Ehrenamtlichen vom Ferienwerk Anna-Katharina Coesfeld. Die 22-Jährige ist jetzt erstmals als Kochfrau im Ferienlager. Gleich kommt hier eine Frau zu Wort, die schon mehrfach in dieser Funktion dabei war. Sie wird uns erzählen, was die Lagerküche außer Nudeln mit Soße noch zu bieten hat.
Domradio, das Thema.
Für Kinder oder Jugendliche zu kochen, das kann schon in der eigenen Familie die Geduld ziemlich strapazieren. Heute sprechen wir hier über Ferienfreizeiten. Wenn dort 50 oder mehr junge Menschen bekocht werden, dann muss das aber nicht zwangsläufig heißen, dass sich die angedeuteten Probleme mit der Zahl der Esser auch vervielfachen. Denn in der Gruppe verhalten sich viele eben anders. Diese Erfahrung hat auch Ulrike Arnzen gemacht. Sie ist langjährig engagiert als Kochfrau im Team der Ferienfreizeiten der Kirchengemeinde Liebfrauen über Wasser Münster. Meine Kollegin Jule Gebhardt hat sie getroffen.
Welches Essen steht bei Kindern und Jugendlichen eigentlich am höchsten im Kurs? Brokkoli wird es nicht sein, oder?
Nein, natürlich geht Nudelbolognese immer, aber genauso gut Milchreis. Und manchmal ist man auch verwundert, was sich die Kinder so wünschen. Also einmal wurde der Wunsch an uns herangetragen, könnt ihr nicht mal vielleicht auch einen Kartoffelauflauf machen?
Das ist wirklich interessant. Aber Sie fahren ja nun schon zum 8. Mal als Kochfrau mit in ein Ferienlager. Da müssen auch schon mal bis zu 80 hungrige Kinder und Jugendliche verköstigt werden. Was ist denn eigentlich die größte Herausforderung, die so eine improvisierte Großküche mit sich bringt?
Also bei uns ist es so, dass wir nicht jedes Jahr in das gleiche Haus fahren. Daher ist es eher so eine Herausforderung zu gucken, was die Küche so hergibt. Was ist überhaupt möglich? Wie viel Kochkapazität im Backofen ist zum Beispiel vorhanden? Daher wird das auch immer anders sein, was halt wir so kochen. Und dieses Jahr sind wir zum Beispiel auf Armland. Nächstes Jahr geht es in den Hunsrück. Wir schauen uns zwar die Küche im Vorfeld mal an, aber wie sie jetzt so funktioniert oder wie viel Töpfe und alle so da sind und das funktioniert, wissen wir halt auch nicht, sondern es stellt sich erst heraus, wenn wir wirklich da sind. Daher ist es immer wieder spannend zu gucken, was machen wir.
Das heißt also, wenn Sie sich so ein Haus im Vorfeld anschauen und die Küche ist nicht geeignet, dann ist das Haus kein Ziel für die Ferienfreizeit.
Ja, genau. Also es ist immer eine Gemeinschaftsentscheidung der Lagerleitung und halt auch der Küche. Wenn wir sagen, es geht halt einfach nicht, dann wird es nicht sein. Genauso können natürlich auch die Leiter sagen, nein, das Gelände passt nicht, also fahren wir dann auch nicht hin, obwohl wir sagen, die Küche ist super.
Sie fahren ja nicht als Soloköchin mit sozusagen, sondern als Kochteam. Und in diesem Team, worauf achten Sie, wenn Sie den Speiseplan zusammenstellen? Gibt es da auch bestimmte Richtlinien, die Sie so einzuhalten haben?
Richtlinien in dem Sinne nicht, aber wir müssen schon halt gucken, was gibt der Kostenrahmen so her? Was können wir überhaupt machen? Oder gibt es Lebensmittelunverträglichkeiten bei den Kindern? Das ist in der letzten Zeit doch eher mehr geworden. Natürlich hat jeder von uns eine Hygieneunterweisung. Ohne das können wir gar nicht arbeiten. Aber wir versuchen natürlich auch immer frisch zu kochen. Oder halt auch den Speiseplan ein bisschen den Gegebenheiten anzupassen, wo wir hinfahren. Dies Jahr in Holland gibt es natürlich Frikandeln und Fla, weil das wünschen sich die Kinder auch, wenn man schon mal in Holland ist. Aber wir gucken auch, ob es vielleicht geht, mit dem Programm zu harmonieren. Also es war mal ein Survival-Tag angesetzt und da haben wir die ganze Mahlzeiten auf offenem Feuer zubereitet.
Dann ist das Essen auch direkt ein Event für die Kinder. Was kochen Sie denn persönlich am liebsten?
Also ich mag die mediterrane Gnocchi-Pfanne ganz gerne. Das ist ein vegetarisches Gericht, was es bei uns im Lager jetzt schon das dritte Mal geben wird. Und die Kinder essen das total gerne. Und es ist halt nicht so das Standardessen.
Also ausgewogen, gesund und lecker sollen die Mahlzeiten ja sein. Diese drei Sachen unter einen Hut zu bringen, ist ja vielleicht auch manchmal gar nicht so einfach. Wie viele Kilo Nudeln gehen denn zum Beispiel während einer Ferienfreizeit so im Durchschnitt über den Tisch? Und wie viele Gläser Nutella werden verspeist?
Also Nudeln gibt's bei uns eigentlich in diesem Jahr nur einmal. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Kinder total gerne Kartoffeln essen. Und da haben wir jetzt im letzten Jahr 100 Kilogramm schon für geschält und es waren in 4 Mahlzeiten. Also mal als Kartoffelbrei, dann als Salzkartoffeln oder als Kartoffelecken, Bratkartoffeln. Da gibt's auch eine Vielzahl, was man halt auch machen kann. Und Nutella gibt's bei uns immer nur vormittags, also zum Frühstück. Und deswegen gehen jetzt schon einige Gläser über den Tisch. So, ich denke mal, 15 sind das wohl im Jahr in so einem Lager. Aber das ist jetzt nicht die Masse, weil wir zum Frühstück auch andere Sachen anbieten, wie Müsli. Oder halt, es gibt auch ein warmes Frühstück im Lager, wo es dann Würstchen und Rührei gibt. Dann ist natürlich der Nutella-Konsum nicht so gigantisch groß.
Ja, Würstchen und Nutella passt auch nicht ganz so gut zusammen. Ganz berühmt ist auch die Lagerlülle. Ich gebe zu, als ich den Begriff zum ersten Mal gehört habe, war ich ein bisschen verwundert. Was ist das und warum heißt das Lagerlülle?
Also das ist ein sehr beliebtes Getränk im Lager. Also es ist ein klassischer Zitronentee, der aus Pulver angerührt wird. Es gibt auch andere Geschmacksrichtungen, aber der ganz klassische ist der Zitronengeschmack. Woher dieser Begriff wirklich genau kommt, kann ich mir nicht sagen, weil als ich ins Lager gefahren bin als Kind, hieß es auch schon so. Also ich bin auch schon damit groß geworden, mit diesem Begriff.
Das heißt also, das wird in einem Bottich zur Verfügung gestellt und die Kinder können sich den ganzen Tag über bedienen, wann sie Durst haben.
Genau, also wir rühren das immer morgens alt an oder halt nochmal nach, wenn das halt leer ist. Das ist ein Behälter, da passen so 15 Liter etwa rein. Der wird dann halt angerührt und dann können die Kinder sich das selber abzapfen. Nebenan wird aber steht ein genauso großer Behälter, wo Leitungswasser drin ist, weil nicht jedes Kind trinkt diese süße Getränk so gerne, sondern es möchte lieber was Wasser trinken. Aber das ist im Endeffekt wird beides von den Kindern selbst bedient und die können das frei zugänglich jederzeit sich da was holen. Mhm.
Zum Abschluss eine vielleicht nicht ganz so unwichtige Frage. Wer spült eigentlich nach dem Kochen und Essen?
Das Geschirr, was die Kinder zum Essen brauchen, werden von den Kindern selbst gespült. Alles andere, was so Töpfe und Schüsseln und andere Dinge angeht, die wir zum Kochen benutzt haben, spülen wir vom Kochteam. Da unterstützen uns aber auch die Leiter, die dann halt helfen beim Abtrocknen. Manches kann man auch während des Kochens schon zwischendurch mal abspülen, dass das halt nicht im Nachhinein so ein Wahnsinnswust ist. Aber Teller, Besteck, Tassen und so müssen die Kinder schon selber spülen.
Nach der Mahlzeit ist alles wieder sauber und die Kinder haben nicht nur gegessen, sondern auch geholfen. Prima. Meine Kollegin Jule Geppert hat mit der ehrenamtlichen Kochfrau Ulrike Arnzen aus Münster über die Küche im Ferienlager gesprochen. Nun geht das im Domradio die ganze Zeit schon um das Thema kirchliche Ferienfreizeiten. Höchste Zeit, dass wir uns gleich mal der Frage der Religiosität im Ferienlager widmen. Domradio, das Thema. Katholische Jugendverbände, Kirchengemeinden und Ordensgemeinschaften veranstalten kirchliche Ferienfreizeiten für Kinder und Jugendliche. Sie ermöglichen jungen Menschen intensive Erfahrungen und schöne Erlebnisse. Sie geben aber auch der pastoralen Arbeit eine Chance. Über diesen Aspekt habe ich mit Hendrik Drühen gesprochen. Er ist katholischer Priester und Diözesan-Jugendseelsorger im Bistum Münster.
Was ist das, was das Kirchliche, das Religiöse, das Christliche bei solchen Lagern ausmacht?
Gut, der Kritiker kann jetzt anführen, ja gut, was ihr da als Kirche macht, das kann jeder. Das stimmt auch, das würde ich auch so bejahen. Meine Frage ist dabei immer, aus welcher Haltung tun wir das als Kirche? Wir tun das, weil wir dahinter viele Punkte sehen, die unsere Position widerspiegeln in dem Umgang und der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Das ist ein klassisches personales Angebot, was wir bieten für Kinder und Jugendliche. Sie erleben sich dann nochmal in der Gruppe. Ich glaube, Jugendliche leben heute eher in Netzwerken. Das ist ein bisschen fluktuider alles. Aber da nochmal wirklich eine Gruppenerfahrung zu machen, Gruppendynamik auch zu erleben, bis hin dazu, dass Jugendleiter Verantwortung zugetraut wird, auch finanzieller Natur, so etwas zu organisieren, so etwas zu schaffen und auch, dass ihnen Kinder anvertraut werden, die zu betreuen, die zu begleiten und denen eine gute Zeit zu machen. Und das Letzte, Ferienfreizeiten sind karitativ, weil sie eine kostengünstigere Möglichkeit sind für manche Familien, die nicht so ein starkes Einkommen haben, wirklich ihren Kindern in den Sommerferien eine gute Zeit zu ermöglichen.
Also ermöglicht Gruppenerfahrung, ermöglicht Verantwortungsübernahme, ist auch kostengünstig. Aber es gibt ja sicherlich noch Momente, die noch mehr Richtung Kirche verweisen. Ich sag mal Stichwort Beten, Gottesdienst oder sowas.
Sicherlich. Also das gehört natürlich auch dazu, zu einem christlichen, zu einem katholischen Ferienlager, einer Ferienfreizeit, dass es einen Morgenimpuls gibt, dass ich also den Tag bewusst gestalte, im Bewusstsein, dass uns dieser Tag geschenkt ist, dass wir diesen Tag nutzen dürfen und gestalten dürfen. Bis hin am Abend, dass ich Danke sage für das, was ich erlebt habe und auch Gott dafür Danke sage. Und ein weiteres Moment ist, glaube ich, auch das Tischgebet. Dafür dankbar zu sein, dass man etwas zu essen hat, sich auch zu solidarisieren mit den Menschen in der Welt, die das nicht haben, bis hin dazu auch eine Tischkultur zu pflegen. Ich finde das etwas genuin Christliches, gemeinsam das Essen zu beginnen und am Ende auch das Essen gemeinsam zu schließen, bis der Letzte auch aufgegessen hat. Das ist manchmal dann auch amüsant, wenn man dann merkt, eine Rückmeldung bekommt von einer Mutter, die dann sagt, was haben Sie mit meinem Kind gemacht? Der räumt jetzt nach dem Essen den Teller weg, ne? Oder der fordert ein, dass wir vielleicht auch mal beten beim Essen. Oder wenn wir auf Sonntage schauen, im Ferienlager gehört der Sonntagsgottesdienst dazu, kommt man als Kaplan eingeflogen oder es wird ein Wortgottesdienst gefeiert oder man geht in die Pfarrgemeinde vor Ort. Auch so einen Sonntag als Ruhetag zu gestalten, wo dann manche Kinder das natürlich auch zu Hause rückmelden und sagen, ja, das ist Sonntag, da war Pause. Ja. Und das prägt auch junge Menschen und die lernen dort auch etwas Christliches.
Etwas, was vor einigen Jahren viel Schlagzeilen gemacht hat, war der Missbrauchsskandal. Inwiefern hat der Umgang der Kirche mit Prävention oder so jetzt auch Folgen in kirchlichen Ferienlagern?
Ganz klar hat der Missbrauchsskandal dazu geführt, dass wir einen Ruf verloren haben. Und das Vertrauen muss schwerlich eben wiedergewonnen werden. Und wir kennen das alle, auch irgendwelche Erzählungen von irgendwelchen Lagerritualen, die es gegeben hat, die sich vielleicht aus der Dynamik der Gruppe dann ergeben haben, die sich immer irgendwie tradiert haben. Und das ist einfach nicht gut zu heißen. Und gerade die Präventionsarbeit, die seit den letzten Jahren wirklich intensiv verfolgt wird, die jeder Jugendgruppenleiter auch durchläuft und jetzt auch in einer Vertiefungsphase jetzt noch einmal wieder durchlaufen darf, die hilft ungemein, wirklich solche Rituale, die nicht gehen, wirklich auch auszumerzen.
Und die Sensibilität dafür, dass wenn auf sexueller Ebene irgendwo was schiefläuft, die ist dann auch anders als früher?
Ich glaube schon. Wir nehmen natürlich wahr, dass auch bei den Jugendlichen eine hohe Sensibilität da ist, was sexualisierte Gewalt angeht und auch die eigene Verantwortungsnahme mit der eigenen Sexualität. Das belegen auch Sozialstudien der neueren Zeit. Und die Präventionsarbeit, die Kirche da leistet, will das eigentlich nur verstärken. Diese Sensibilität, die, glaube ich, Jugendliche in sich schon mitbringen, dass es auf keinen Fall zu irgendwelchen Übergriffen dann auch kommt. Und wenn es dann auch dazu kommen sollte, dann auch die Strukturen zu haben, dass dort Aufklärung geschieht.
Hendrik Drüing war das, der diözesan Jugendseelsorger im Bistum Münster. Gleich kommt ein Mitpriester von ihm zu Wort. Pfarrer Carsten Weidisch spricht für das katholische Ferienwerk Ameland. Auf dieser kleinen Ferieninsel in den Niederlanden machen im Sommer durchgängig rund 50 Gruppen aus dem Bistum Münster gemeinsam Urlaub. Eine echte Herausforderung und eine Chance. Domradio das Thema. Wir sprechen über kirchliche Ferienfreizeiten. 2.000 bis 3.000 Kinder und Jugendliche aus dem Bistum Münster sind in den Sommerferien auf der holländischen Insel Ameland. Zeitgleich sind dort jeweils für 2 Wochen etwa 50 kirchliche Ferienfreizeiten und die lösen sich dann 2-mal ab. Wie es dazu kommt und was das für das Inselleben bedeutet, darüber habe ich mit Pfarrer Carsten Weidisch gesprochen. Er ist der erste Vorsitzende des katholischen Ferienwerk Ameland.
Herr Pfarrer Weidisch, wie kommt es denn, dass diese holländische Insel Ameland so ein Mekka für Ferienfreizeiten aus dem deutschen Bistum Münster geworden ist, das ja eigentlich eine eigene Insel Wangerooge hat?
Das muss man ganz klar sehen, dass zum Bistum Münster der Niederrhein dazugehört und der Niederrhein grenzt an Holland und genau von der niederrheinischen Region liegt der Ursprung begründet, dass es immer wieder auch Richtung Ameland ging. Wenn man an Kleve zum Beispiel denkt und wenn man den Namen Pfarrer Hubert Jansen jetzt noch mit ins Spiel bringt, dann weiß man, dass Ameland immer ein Blickpunkt Niederrhein zuerst und dann fürs ganze Bistum Münster gewesen ist.
Ganz viele Gruppen aus dem Bistum Münster, ganz viele Begleiter natürlich und ganz viele Kochfrauen und Kochleute sind da immer unterwegs jeden Sommer. Wie ist denn das für so eine Insel, wenn da so Horden aus Deutschland einfallen und mehr oder weniger das ganze Alltagsleben da mitgestalten?
Man muss schon sagen, dass die ganzen Ferienfreizeiten, die sich parallel, können wir mal von 40 bis 50 Freizeiten reden, die auf der Insel sind, das Sommergeschehen da dominieren. Ganz besonders in Ness und auch noch mal viel mehr in Büren. Da ist der Hauptort. Ja, und wenn man dort durch den Ort geht im Sommer, dann wird man es nicht erleben, dass man ohne Kinder, ohne Kindergruppen, ohne Spiele, die stattfinden, einfach die Insel wahrnehmen kann. Das heißt, die Kinder, die Familien, die als Touristen da sind, gehören mit dazu, aber in erster Linie natürlich die Ferienlager. Und das bringt natürlich High Life auf die Insel. Also wer ruhig am Strand liegen möchte, der sollte zumindest nicht in Büren oder in Ness zum Strand gehen.
So viele Lager auf einer Insel, das bedeutet natürlich auch, dass man irgendwie zusammenarbeiten kann. Inwiefern nutzen denn die kirchlichen Lager diese Ballung und kooperieren?
Das wird sehr stark genutzt. Wir sind ja die ganzen 6 Wochen der NRW-Ferien mit 3 Pastoralteams in 2-Wochenblöcken hintereinander dort vertreten. Wir sind am Strandweg 18 in Büren zu finden. Das weiß man mittlerweile auf der Insel aus der Lagersicht heraus. Und genau über unsere Pastoralteams geschieht eine ganze Menge an Vernetzung, sei es durch die wöchentliche Lagerleiterkonferenz, immer dienstags morgens um 10 Uhr, wo wir hoffen, alle Lager, die da sind, kommen zusammen in ihren Lagerleitungen, um wirklich Vernetzung, sei es Völkerballturniere, Fußballturniere und Sonstiges, auf den Weg zu bringen. Wir bieten Regelgottesdienste an, am Samstag und am Sonntag, jeweils um 17 Uhr in der St. Clemenskirche in Ness. Auch da bündeln wir die Lager eben zur Feier des Gottesdienstes. Und es gibt natürlich, das wissen arme Landleute, dreimal in der Saison, immer am Sonntag in der Mitte, in den zwei Wochenblöcken, das große Betreuersuchspiel in Ness, wo alle Lager in der Regel zusammenkommen und jeweils die Kinder ihre eigenen Betreuer unter den vielen Verkleideten finden müssen. Und da ist es natürlich super Vernetzung. Das Spiel funktioniert nur, wenn viele Lager mitmachen. Und die Touristen haben einfach auch ganz viel Spaß an uns. Aber wir dominieren am Sonntagnachmittag Ness, die Innenstadt. Hat zur Folge gehabt, dass früher die Geschäftsleute eher ihren ruhigen Sonntag hatten, aber mittlerweile auch merken, oh, da geht so manches Soft-Ice und Sonstiges noch mehr weg, da müssen wir mehr Personal auch da haben, da ist die Stadt voll.
Damit kann man wirklich sagen, dass die Sonntage auf jeden Fall sehr stark dominiert sind. Aber Sie haben auch noch weitere Veranstaltungen. Die Kochleute zum Beispiel schwärmen von Ihrem speziellen Gottesdienst, der auf Ammerland immer stattfindet. Erzählen Sie was dazu.
Ja, sehr, sehr gerne. Also ich habe ja gerade schon gesagt, dass wir am Samstag und am Sonntag um 17 Uhr miteinander die Eucharistie feiern. Das ist natürlich für Kochleute gar nicht möglich, dahin zu kommen, weil es nachher Abendbrot gibt im Lager. Deshalb gibt es jeden Dienstagabend um 20.30 Uhr, also nach dem Abendbrot, nach dem Spülen und nach einem kleinen Frischmachen für die Kochleute, den extra Kochleute-Gottesdienst, der aber mittlerweile auch legendäre Erweiterung gefunden hat, dass die Touristen natürlich auch eingeladen sind, dass auch freie Betreuer oder Lagerleitungen die Zeit haben, dazukommen, dass wir also eine bunte Mischung sind und dann nicht in der Kirche den Gottesdienst feiern, sondern bei uns im Haus. Und je nachdem, wie viel Lager und wie viel Kochleute und Co. gerade frei haben, sind wir manchmal mit 100, 120 Leuten dann auch in unserem Haus versammelt und auch vor unserem Haus. Dass es vor 2 Jahren vorgekommen ist, dass wir zum Vater Unser, wo wir uns die Hände reichen wollten und das auch getan haben, das durchs Fenster gemacht haben, weil draußen auch noch 30 Leute standen, die nicht ins Haus passten. Also da wirklich eine Auszeit den Kochleuten anzubieten, miteinander in der Weise dann auch ruhig die Eucharistie zu feiern. Und anschließend natürlich, das gehört auch dazu, wenn die Kochleute schon mal aus dem Lager heraus sind, natürlich auch noch nett beim Bierchen so zusammen zu sein. Und je nachdem, wie müde die Kochleute und Co. dann sind, kann das Ganze um Mitternacht zu Ende sein. Aber wir haben es auch schon mal erlebt, dass wir morgens den Sonnenaufgang genießen konnten. Also da einfach so zu erleben, ja, da tut sich was. Und da kann vor allem auch unser Glaube gelebt werden. Das fasziniert mich an Ammerland.
Inwiefern öffnet denn die Situation, auf einer Insel zu sein, Sommer zu haben, Freizeit zu haben, die Menschen für Pastoral, für geistliche Anliegen?
Aber absolut. Die Leute sind raus aus ihrem Alltag und das ist keine Frage, in welcher Generation wir das uns jetzt angucken wollen. Jeder ist raus aus seinem normalen Alltag, wird natürlich bei bestenfalls Sonnenschein von der Insel noch mal mehr inspiriert und kommt eben auch auf schöne Gedanken und auch vielleicht auf Gedanken, die ansonsten nicht so ganz oben auf sind. Und genau da gesprächsbereit zu sein, ob mit Kindern, Jugendlichen oder auch Erwachsenen, das ist genau die Chance. Und dann kommt man immer, wie man so schön sagt, auf Gott und die Welt. Und das ist die gute Sache von Gesprächen, die man hier, wenn man Termin macht oder wenn man sich abends um 20 Uhr zu einer Sitzung trifft, so nicht hat. Also eine ganz klare pastorale Chance, die man ja auch an anderen Orten, wo es Tourismus, Seelsorge gibt, immer wieder so wahrnehmen kann.
Pfarrer Carsten Weidisch aus Münster war das. Er hat beschrieben, wie die vielen kirchlichen Ferienfreizeiten sich auf das Inselleben auf Ammerland auswirken und welche lagerübergreifenden Kooperationen dort inzwischen gewachsen sind. Damit geht die heutige Themensendung über kirchliche Ferienfreizeiten zu Ende. Gestaltet wurde sie von der Rundfunkarbeit im Bistum Münster. Mitgewirkt haben Jule Geppert, Johannes Hörnemann, Michaela Kiepe, Ann-Christine Ladermann und Kerstin Reikersdorfer. Bevor ich mich gleich verabschiede, lasse ich noch eine Betreuerin aus dem Kloppenburger Messdienerlager zu Wort kommen, von dem zu Beginn dieser Sendung die Rede war. Sie gibt das passende Fazit für diese Sendung.
Das ist ja alles von der Kirche organisiert. Ich bin ja auch ehrenamtlich, helfe ich da dann mit. Wir beten halt ziemlich viel. Wir haben auch einen Gottesdienst im Lager und also es begleitet uns halt über das ganze Lager, die Kirche sozusagen. Also die macht das auch möglich überhaupt, dass wir das hier veranstalten können, dass die Kinder so viel Spaß haben und wir sind sehr dankbar dafür.
Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Mein Name ist Martin Wissmann.
Domradio Podcast. Mehr unter domradio.de/podcast.